Und jetzt, sagte Lucy, verraten Sie uns doch bitte, was mit Herrn Tumnus passiert ist. Tja, schlimme Sache das, sagte Herr Pieper, ganz böse Sache. Es besteht kein Zweifel, dass er von der Polizei abgeholt wurde. Das habe ich beobachtet. Aber wohin hat man ihn gebracht? Nun, sie waren Richtung Norden unterwegs. Und was das bedeutet, wissen wir ja alle. Nein, wir nicht, widersprach Susanne. Herr Pieper schüttelte trübsinnig den Kopf. Ich fürchte, es bedeutet, dass man ihn zu ihr nach Hause gebracht hat, sagte er. Aber was werden Sie mit ihm machen, Herr Bieber? Fragte Lucy atemlos. Nun ja, sagte Herr Bieber, so genau kann man das nicht wissen, aber nicht vielen von denen, die dort waren, kamen nie wieder zum Vorschein. Statuen, alles voller Statuen dort, sagt man, auf dem Hof, auf den Treppen, im Saal, alles Leute, die sie. Er hielt inne und schauderte. Die sie in Stein verwandelt hat. Aber Herr Bieber, rief Lucy, können wir nicht. Ich meine, wir müssen etwas tun. Das ist doch entsetzlich. Es ist alles meines Wegens. Ich bezweifle nicht, dass du ihn retten würdest, wenn du könntest, Liebstes, sagte Frau Bieber, aber du hast nicht die geringste Chance, gegen ihren Willen in das Haus zu kommen und wieder hier lebendig herauszukommen. Können wir nicht einen Plan austüfteln, überlegte Peter. Ich meine, können wir nicht uns nicht irgendwie verkleiden oder so tun, als wären wir, na, vielleicht Hausierer oder aufpassen, wenn sie das Haus verlässt oder, ach, verflixt, es muss doch irgendeinen Weg geben. Dieser Faun hat sich in Gefahr gebracht, um meine Schwester zu retten, Herr Bieber. Wir könnten nicht einfach zulassen, dass ihm etwas geschieht. Es hat keinen Zweck, Adamsohn, sagte Herr Bieber, überhaupt keinen Zweck, dass ausgerechnet ihr das versucht. Aber jetzt, wo Aslan auf dem Weg ist, oh ja, erzählen Sie uns von Aslan, riefen mehrere Stimmen durcheinander. Denn wieder war jenes seltsame Gefühl über sie gekommen, wie die ersten Anzeichen des Frühlings, wie eine gute Nachricht. Wer ist Aslan? Fragte Susanne. Aslan? Wiederholte Herr Bieber. Ja, wisst ihr das nicht? Er ist der König. Er ist der Herr des ganzen Waldes. Aber er ist nicht oft ihr. Nicht seit meiner Geburt. Und auch mein Vater hat es nie erlebt. Aber wir haben Nachricht erhalten, dass er zurückgekehrt ist. Er ist in diesem Augenblick bereits in Narnia. Er wird mit der weißen Hexe fertig werden. Er ist es, nicht ihr, der Herrn Tumnus retten wird. Wird sie ihn denn nicht auch in Stein verwandeln? Fragte Edmund. Lieber Himmel, Adamsohn, wie kommst du denn auf so eine Idee? Antwortete Herr Bieber mit schallendem Lachen. Ihn in Stein verwandeln? Wenn sie es schafft, auf ihren beiden Füßen zu stehen und ihm ins Gesicht zu schauen, dann ist das schon das Äußerste, was sie tun kann. Und mehr, als ich ihr zutraue. Nein, nein, es wird alles wieder in Ordnung bringen, wie es hier in der Gegend in einem alten Vers heißt. Unrecht wird vergehen, wenn wir Aslan sehen. Wenn sein Gebrüller schallt, flieht aller Kummer bald. Wenn er seine Zähne entblößt, sind wir vom Winter erlöst. Und leuchtet seine Mähne weit, bricht wieder an die Frühlingszeit. Das werdet ihr verstehen, wenn ihr ihn seht. Aber werden wir ihn denn sehen? Fragte Susanne. Nun, Evas Tochter, dazu habe ich euch ja hergebracht. Ich soll euch dorthin führen, sagte Herr Bieber. Ist er ein Mensch? Fragte Lucy. Aslan ein Mensch? Erwiderte Herr Bieber fast empört. Gewiss nicht. Ich sage euch doch, er ist der König des Waldes und Sohn des großen Königs. Wisst ihr nicht, wer der König der Tiere ist? Aslan ist ein Löwe. Ui, schauderte Susanne. Ich dachte, er wäre ein Mensch. Ist er denn auch wirklich harmlos? Ich hätte ziemlich Angst, einem Löwen entgegenzutreten. Die wirst du haben, Liebes, darauf kannst du dich verlassen, sagte Frau Bieber. Wenn jemand vor Aslan erscheinen kann, ohne dass ihm die Knie schlottern, dann ist er entweder tapferer als die meisten oder einfach nur dumm. Dann ist er also nicht harmlos? Fragte Lucy. Harmlos? Wiederholte Herr Bieber. Hörst du nicht, was Frau Bieber sagt? Wer hat denn von harmlos geredet? Natürlich ist er nicht harmlos. Aber er ist gut. Ich sag doch, er ist der König. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, sagte Peter, auch wenn ich Angst haben sollte. Recht so, Adamsohn, rief Herr Bieber und ließ seine Pfote krachend auf den Tisch fallen, dass die Tassen und Untertassen klirrte. Und sehen wirst du ihn. Wir haben Nachricht erhalten, dass ihr vor ihm erscheinen sollt. Morgen, und zwar am steinernen Tisch. Wo ist das? Fragte Lucy. Das werde ich euch zeigen, antwortete Herr Bieber. Ich bring euch hin. Aber Was wird bis dahin mit Herrn Tumnus? Fragte Lucy. Am schnellsten könnt ihr ihm helfen, indem ihr zu Aslan geht, sagte Herr Biber. Wenn er erst bei uns ist, können wir etwas unternehmen. Euch brauchen wir aber ebenso, denn es gibt da noch einen alten Vers. Wenn Adams Fleisch und Adams Blut in Ker-Paravel auf den Thronen ruht, wird alles Übel wieder gut. Es muss also wohl auf das Ende zugehen. Jetzt, wo er wieder da ist und ihr gekommen seid. Man sagt zwar, dass Aslan schon früher in dieser Gegend gekommen sei, vor langer Zeit. Aber bisher ist noch nie jemand von eurem Geschlecht hier gewesen. Aber das verstehe ich nicht, Herr Biber, sagte Peter. Ich meine, ist die Hexe kein Mensch? Das möchte sie uns gern weismachen, sagte Herr Biber. Und darauf stützt sie auch ihre Behauptung, sie sei Königin. Aber sie ist keine Evas Tochter. Sie stammt von der ersten Frau eures Vaters Adams ab. Herr Biber verbeugte sich, als er den Namen nannte. Von jener, die man Lilith nennt. Sie gehört zum Geschlecht der Djinn. Das ist die Herkunft der Hexe auf der einen Seite. Auf der anderen stammt sie von den Riesen ab. Nein, nein, die Hexe hat keinen Tropfen menschliches Blut in sich. Deshalb ist sie auch durch und durch schlecht, sagte Frau Biber. Das ist wohl wahr, Biberin, erwiderte er. Über Menschen kann man geteilter Meinung sein, aber vor Wesen, die aussehen wie Menschen und keine sind, muss man sich in Acht nehmen. Ich bin guten Zwergen begegnet, sagte Frau Biber. Ich auch, wo du es erwähnst, sagte ihr Gatte, aber herzlich wenigen. Und das waren diejenigen, die am wenigsten wie Menschen waren. Aber im Allgemeinen kann ich euch raten, wenn ihr einem Wesen begegnet, das einmal ein Mensch sein wird und noch keiner ist, oder das einmal ein Mensch war und jetzt keiner mehr ist, oder das ein Mensch sein sollte, aber keiner ist, dann haltet die Augen weit offen und die Hand am Beil. Deshalb ist die Hexe auch immer auf der Hut vor Menschen in Narnia. Sie hat schon viele Jahre nach euch Ausschau gehalten, und wenn sie wüsste, dass ihr zu viert seid, wäre sie noch gefährlicher. Was hat das damit zu tun? Wegen einer weiteren Prophezeiung, erklärte Herr Biber, drunten in Ker-Paravel stehen vier Throne, und in Narnia geht seit undenklicher Zeit die Rede, dass an dem Tage, an dem auf jenen vier Thronen zwei Adamssöhne und zwei Öfastöchter sitzen, für die weiße Hexe nicht nur das Ende ihrer Herrschaft, sondern auch ihres Lebens gekommen ist. Darum mussten wir auf dem Weg hierher so vorsichtig sein, denn wenn sie von euch Vieren wüsste, wäre euer Leben in Gefahr. Die Kinder waren so vertieft gewesen, dass sie schon seit langem auf nichts anders mehr geachtet hatten. Doch als nun, nach den letzten Worten des Bibers, eine Stille eintrat, sagte Lucy: Sagt mal, wo ist eigentlich Edmund? Einen Moment lang herrschte beklommenes Schweigen, und dann fragten alle durcheinander: Wer hat ihn zuletzt gesehen? Wie lang ist er schon weg? Ist er vielleicht draußen? Sie stürmten zur Tür. Der Schnee fiel dicht und stetig. Das grüne Eis des Teiches war unter einer dicken weißen Decke verschwunden, und von dem kleinen Haus in der Mitte des Dammes aus konnte man das Ufer zu beiden Seiten kaum erkennen. Sie versanken bis über die Knöchel im Schnee. Als sie hinausrannten und in beide Richtungen rund ums Haus liefen: Edmund, Edmund, riefen sie. Das ist ja entsetzlich, rief Susanne, als sie zurückkehrten. Wären wir doch bloß nie hierhergekommen. Was machen wir nun, Herr Biber? Was wir machen, erwiderte Herr Biber. Na, was wohl? Wir müssen sofort aufbrechen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Am besten teilen wir uns in vier Suchtrupps auf, schlug Peter vor. Wer ihn findet, kommt sofort hierher und. Suchtrupps? Adamssohn? Fragte Herr Biber. Wozu? Na, um Edmund zu suchen. Es hat keinen Zweck, nach ihm zu suchen, schüttelte Herr Biber den Kopf. Wie meinen Sie das? Fragte Susanne. Es kann doch nicht weit sein. Wir müssen ihn finden. Wieso sagen Sie, das hat keinen Zweck? Der Grund ist, erwiderte Herr Biber, dass wir bereits wissen, wo er hingegangen ist. Alle starrten ihn verblüfft an. Begreift ihr nicht? Sagte Herr Biber. Er ist zu ihr gegangen, zur weißen Hexe. Er hat uns verraten. Ach was? Empörte sich Susanne. Das kann er nicht getan haben. Kann er nicht? Entgegnete Herr Biber und sah die drei Kinder eindringlich an. Alles, was sie ihm erwidern wollten, erstarb auf ihren Lippen, denn jedes von ihnen war sich plötzlich im Inneren ganz sicher, dass es genau das war, was Edmund getan hatte. Aber kennt er den Weg? Fragte Peber. War er schon mal in diesem Land? Erkundigte sich Herr Biber. Ja, Lucy flüsterte flast. Ich fürchte, das war er. Und hat er euch erzählt, was er hier gemacht oder wen er getroffen hat? Nein, eigentlich hat er nichts gesagt, meinte Lucy. Dann sage ich euch, rief Herr Bieber, er ist der weißen Hexe begegnet und hat sich auf ihre Seite geschlagen. Und sie hat ihm gesagt, wo sie wohnt. Ich mochte es vorher nicht erwähnen, da er ja nun mal euer Bruder ist. Aber sobald ich euren Bruder zum ersten Mal ansah, dachte ich mir, der verbirgt etwas. Er sah mir ganz aus wie einer, der bei der Hexe war und von ihren Speisen gegessen hat. Man sieht das den Leuten an, wenn man eine Weile in Narnia gelebt hat. Es ist so ein Ausdruck in ihren Augen. Trotzdem, sagte Peter, wir müssen ihn suchen. Er ist unser Bruder. Ihr wollt zum Haus der Hexe gehen? Warf Frau Bieber ein. Aber seht ihr denn nicht, dass ihr ihn oder euch selbst nur retten könnt, indem ihr der Hexe aus dem Weg geht? Wie meinen Sie das? Fragte Lucy. Nun, sie will doch alle vier von euch in die Finger kriegen. Sie denkt ja immerzu an jene vier Throne in Keparavell. Wenn sie erst einmal alle vier in ihrem Haus hat, hat sie es geschafft. Aber solange Edmund der Einzige ist, den sie in der Gewalt hat, wird sie ihn am Leben lassen. Weil sie einen Lockvogel braucht, um euch einzufangen. Aber gibt es denn gar niemand, der uns helfen kann? Jammerte Lucy. Nur Aslan, sagte Herr Bieber. Das ist unsere einzige Chance. Mir scheint, meine Lieben, meinte Frau Bieber, es wäre sehr wichtig, genau zu wissen, wann er sich davon geschlichen hat. Wie viel er ihr erzählen kann, hängt davon ab, wie viel er mitgehört hat. Hatten wir zum Beispiel schon von Aslan gesprochen, bevor er ging? Wenn nicht, ist das gut für uns, denn dann wird sie nicht erfahren, dass Aslan wieder in Narnia ist oder wir uns mit ihm treffen und ist zumindest darauf nicht vorbereitet. Ich erinnere mich noch, dass er noch da gewesen war, als wir von Aslan gesprochen hatte, fing Peter an, doch Lucy unterbrach ihn. Doch er war noch da, sagte sie unglücklich. Wisst ihr nicht mehr? Er war es doch, der gefragt hat, ob die Hexe nicht auch Aslan in Stein verwandeln könnte. Richtig, jetzt fällt's mir auch wieder ein, bestätigte Peter. So etwas konnte auch nur er sagen. Schlimme Sache, sagte Herr Bieber. Und die nächste Frage, war er noch da, als ich sagte, dass der Treffpunkt der steinerne Tisch ist? Darauf wusste niemand eine Antwort. Denn wenn er dabei war, fuhr Herr Bieber fort, dann wird sie einfach mit ihrem Schlitten in diese Richtung fahren und uns den Weg hinunter zum steinernen Tisch abschneiden. Das heißt, wir könnten nicht zu Aslan. Aber das ist nicht das Erste, was sie tun wird, wie ich sie kenne, wandte Frau Bieber ein. Sobald Edmund ihr sagt, dass wir alle hier sind, wird sie sich aufmachen, um uns noch heute Nacht zu erwischen. Wenn er seit etwa einer halben Stunde weg ist, wird es also noch ungefähr 15 Minuten dauern, bis sie hier ist. Du hast recht, Bieberin, sagte ihre Gattin. Wir müssen sofort von hier weg. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Kaum hatte Herr Bieber gesagt, wir haben keine Zeit zu verlieren, zogen alle ihre Mäntel über, mit Ausnahme von Frau Bieber, die erst einmal nach ein paar Beuteln griff, sie auf den Tisch legte und sagte, Herr Bieber, würdest du mir diesen Schinken hier runterreichen? So, und hier ein Paket Tee, Zucker und Streichhölzer. Könnte jemand mir vielleicht zwei oder drei Brote aus dem irdenen Gefäß dort in der Ecke holen? Aber Frau Bieber, was machen Sie denn? Rief Susanne. Ich packe Proviant. Du dachtest doch nicht etwa, wir würden ohne etwas zu essen auf eine Reise gehen, oder? Aber dazu ist keine Zeit, sagte Susanne. Sie kann jede Minute hier sein. Meine Rede, fiel Herr Bieber ein. Nun macht euch mal nicht so verrückt, sagte seine Frau. Überlegt doch mal, Herr Bieber, sie kann frühestens in einer Viertelstunde hier sein. Aber brauchen wir nicht so viel Vorsprung, wie wir nur kriegen können, wandte Peter ein, wenn wir den steinernen Tisch vor ihr erreichen wollen? Ja, das sollten Sie bedenken, Frau Bieber, sagte Susanne. Sobald sie hier nachgeschaut und gemerkt hat, dass wir weg sind, wird sie uns mit Windeseile hinterherjagen. Zweifellos, sagte Frau Bieber. Aber vor ihr kommen wir sowieso nicht hin, denn schließlich hat sie einen Schlitten, während wir zu Fuß gehen müssen. Dann haben wir keine Hoffnung, sagte Susanne. Nun verlier nicht die Nerven, mein liebes Kind, sagte Frau Bieber. Hol mir lieber ein halbes Dutzend frische Taschentücher aus der Schublade. Natürlich haben wir Hoffnung. Wir kommen zwar nicht vor ihr hin, aber wir können in Deckung bleiben und Wege nehmen, mit denen sie nicht rechnet. Vielleicht kommen wir so durch. Ganz richtig, Bieberin, sagte ihr Gatte. Es wird Zeit, dass wir verschwinden. Und verlier du mir auch nicht die Nerven, Herr Bieber, erwiderte seine Frau. Hier sind fünf Proviantbeutel. Der kleinste davon für die kleinste von uns, das bist du, Liebes, fügte sie hinzu und schaute Lucy an. Oh, bitte, jetzt kommen Sie doch, drängte Lucy. Ja, ich bin ja gleich fertig, antwortete Frau Bieber. Ich vermute, die Nähmaschine ist wohl zu schwer zum Mitnehmen, was? Oh ja, das ist sie, sagte Herr Bieber, erheblich zu schwer. Und du glaubst ja wohl auch nicht, du könntest auf der Flucht etwas damit anfangen, oder? Ich ertrag den Gedanken nicht, dass sich die Hexe daran zu schaffen macht, erwiderte Frau Bieber, und sie womöglich kaputt macht oder stiehlt. Oh, bitte, 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 beeilen Sie sich doch, drängten die Kinder, und so kamen sie endlich alle nach draußen. Herr Bieber verschloss die Tür. Das wird sie ein bisschen aufhalten, sagte er, und sie marschierten los. Sie gingen hintereinander, zuerst Herr Bieber, dann Lucy, dann Peter, dann Susanne und zum Schluss Frau Bieber. Herr Bieber führte sie über den Damm ans rechte Ufer des Flusses und dann über den Trampelpfad zwischen den Bäumen am Fluss entlang. Zu beiden Seiten ragten die mondbeschienenen Talwände hoch über ihnen auf. »Am besten bleiben wir hier unten, solange es geht«, sagte er. »Die Hexe muss auf dem Grat bleiben, denn mit dem Schlitten kommt sie hier unten nicht durch.« Es wäre ein durchaus hübscher Anblick gewesen, von einem bequemen Sessel aus das Fenster betrachtet, und selbst jetzt hatte Lucy zuerst Freude daran. Doch als sie immer weiter marschierten und marschierten und marschierten und der Beutel, den sie trug, immer schwerer wurde, fing sie an, sich zu fragen, wie sie überhaupt durchhalten sollte. Bald hatte sie gar keine Augen mehr für das blendende Glitzern des gefrorenen Flusses mit all seinen Wasserfällen aus Eis, für die schweren weißen Lasten auf den Baumwipfeln, den großen, gleißenden Mond und die unzähligen Sterne, sondern nur noch für Herrn Biebers kurze Peinchen, die tap, 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 tap vor ihr durch den Schnee stapften, als wollten sie nie wieder stillstehen. Dann verschwand der Mond und es fing wieder an zu schneien. Schließlich war Lucy so müde, dass sie beinahe im Gehen einschlief, als sie plötzlich merkte, dass Herr Bieber sich vom Fluss nach rechts gewandt hatte und steil bergauf ins dicke Gestrüpp führte. Kaum war sie richtig wach geworden, sah sie, dass Herr Bieber so oben in einem kleinen Loch in der Böschung verschwand, das unter den Büschen kaum zu sehen war, bis man direkt darüber stand. Bevor sie richtig merkte, was da vorging, war nur noch sein kurzer, platter Schwanz zu sehen. Sofort bückte sich Lucy und kroch ihm nach. Dann hörte sie hinter sich Gekrappel und Geschnaufe und Gekeuche und im nächsten Moment waren sie alle fünf drinnen. »Wo sind wir denn hier?« kam Peters Stimme, die sich in der Dunkelheit müde anhörte. »Das ist ein altes Versteck für Biber in Notzeiten«, sagte Herr Biber. »Und es ist streng geheim. Sehr gemütlich ist es nicht, aber wir müssen ein paar Stunden schlafen. Wenn ihr nicht alle beim Aufbruch so fürchterlich gedrängelt hätte, hätte ich ein paar Kissen mitgebracht«, sagte Frau Biber. Die Höhle war nicht annähernd so hübsch wie die von Herrn Tumnus, fand Lucy, nur ein Loch im Boden, aber immerhin trocken und weich. Es war sehr eng, und so waren sie alle ein einziges Bündel von Kleidern, als sie sich hinlegten. Und da der lange Marsch sie ohnehin warm gehalten hatte, war es eigentlich recht behaglich. Wäre nur der Boden der Höhle ein bisschen glatter gewesen, dann reichte Frau Bieber in der Dunkelheit eine kleine Flasche herum, aus der jeder einen Schluck trank. Es brachte sie ein wenig zum Husten und Prusten und brannte ein bisschen im Hals, aber nachdem sie es nur hinuntergeschluckt hatten, wurde ihnen wunderbar warm und kurz darauf waren alle eingeschlafen. Lucy kam es so vor, als wäre nur eine Minute vergangen, obwohl es in Wirklichkeit etliche Stunden später war. Als sie fröstelnd und furchtbar steif aufwachte und daran dachte, wie schön jetzt eine heiße Badewanne wäre, dann kitzelte ein paar lange Schnurrhaare sie an der Wange und sie sah das kalte Tageslicht durch die Öffnung der Höhle hereindringen. Doch im nächsten Moment war sie hellwach, ebenso wie alle anderen. Alle setzten sich auf, die Augen und Münder weit aufgerissen und lauschten einem Geräusch. Es war das Klingeln kleiner Glöckchen. Herr Bieber schoss wie der Blitz aus der Höhle. Vielleicht denkt ihr, so wie Lucy lang dachte, dass das sehr dumm von ihm war, aber in Wirklichkeit war es sehr vernünftig. Er wüsste, dass er zwischen den Büschen und dem Gestrüpp hindurch zum Kamm der Böschung klettern konnte, ohne entdeckt zu werden. Und er wollte sehen, in welche Richtung der Schlitten der Hexe fuhr. Inzwischen warteten die anderen in der Höhle und machten sich Gedanken. Dann hörten sie etwas, was ihnen einen riesen Schrecken einjagte. Stimmen. »Oh nein«, dachte Lucy, »es ist geschehen. Sie hat ihn erwischt.« Doch zu ihrer großen Überraschung hörte sie wenig später die Stimme von Herrn Bieber, der vom Eingang der Höhle nach ihnen rief. »Alles in Ordnung«, verkündete er. »Kommt raus, Bieberin, kommt raus, Adams Söhne und Evas Tochter. Sie war's nicht gewesen.« Also krabbelte Frau Bieber und die Kinder aus der Höhle, über und über mit Erdklumpen bedeckt, blinzelt mit verschlafenen Augen ins Tageslicht und sahen ziemlich ungewaschen und ungekämmt aus. »Kommt schon«, rief Herr Bieber, der vor Begeisterung beinahe tanzte. »Kommt, schaut! Das ist ein schwerer Schlag für die Hexe. Es sieht so aus, als ob ihre Macht bereits bröckelt.« »Wie meinen Sie das, Herr Bieber?« keuchte Peter, als sie alle zusammen die steile Teilbüschung hochkletterten. »Habe ich euch nicht gesagt«, antwortete Herr Bieber, »dass sie durch ihren Zauber bewirkt hat, dass es immer Winter ist, aber niemals Weihnachten wird? Habe ich euch das nicht gesagt? Na kommt und schaut euch das an!« Und dann hatten sie alle den Kamm erreicht und sahen es. Es war ein Schlitten und es waren Rentiere, aber sie waren viel größer als die Rentiere der Hexe und sie waren nicht weiß, sondern braun. Und auf dem Schlitten saß jemand, den sie alle erkannten, sobald sie ihn erblickten. Es war ein Mann mit leuchtem roten Mantel, mit fellgefüllter Kapuze und einem mächtigen weißen Bart, der sich wie ein schäumender Wasserfall über seine Brust ergoß. Jeder erkannte ihn, denn obwohl man Leute seiner Art nur in Narnia antrifft, sieht man auch in unserer Welt Bilder von ihnen und hört Geschichten über sie. Allerdings ist es etwas ganz anderes, wenn man ihnen in Narnia tatsächlich begegnet. Auf manchen Bildern in unserer Welt sieht der Weihnachtsmann nur lustig und fidel aus. Doch jetzt, als die Kinder ihm tatsächlich gegenüberstanden, kam es ihnen nicht ganz so vor. Er war groß, so heiter und so wirklich, dass sie alle still wurden. Sie waren froh und zugleich sehr ernst. »Endlich bin ich gekommen«, sagte er. »Sie hat mich lange ausgespart und jetzt konnte ich endlich wieder herein. Aslan ist unterwegs, der Zauber der Hexe wird schwächer.« Und Lucy spürte, wie jener tiefe Schauder der Freude sie durchströmte. »Und jetzt«, sagte der Weihnachtsmann, »zu euren Geschenken. Hier ist eine neue und bessere Nähmaschine für euch, Frau Bieber. Ich werde sie auf dem Weg an eurem Haus abstellen.« »Oh ja, bitte«, sagte Frau Bieber und machte einen Knicks. »Aber es ist abgeschlossen.« »Schlösser und Riegel halten mich nicht auf«, sagte der Weihnachtsmann. »Und was euch angeht, Herr Bieber, wenn ihr heimkehrt, werdet ihr euren Damm fertiggestellt und repariert vorfinden.« Darüber war Herr Bieber so erfreut, dass er den Mund weit aufsperrte und kein Wort herausbrachte. »Peter Adams Sohn«, sagte der Weihnachtsmann. »Hier, Sir«, sagte Peter, »das sind deine Geschenke. Und es sind Werkzeuge, keine Spielzeuge. Vielleicht ist die Zeit schon nah, da du sie brauchen wirst. Verwende sie gut.« Mit diesen Worten überreichte er Peter ein Schild und ein Schwert. Das Schild war vor silberner Farbe und darauf prangte ein roter, sich aufbäumender Löwe, leuchtend wie eine reife Erdbeere. Das Heft des Schwertes war aus Gold und Scheide und Gurt und alles, was dazugehörten, waren dabei. Es hatte genau die richtige Größe für Peter. Still und feierlich nahm Peter dieses Geschenk entgegen, denn er fühlte, dass es Geschenke von großer Bedeutung waren. »Susanne, Evas Tochter«, sagte der Weihnachtsmann, »diese hier sind für dich.« Er reichte ihr einen Bogen, einen Köcher voller Pfeile und ein kleines Horn aus Elfenbein. »Den Bogen darfst du nur in großer Not verwenden«, sagte er, »denn ich sende dich nicht in die Schlacht. Du wirst damit nicht leicht dein Ziel verfehlen. Und wenn du dieses Horn an deine Lippen führst und es bläst, dann wird dir, wo immer du bist, auf irgendeiner Weise Hilfe zuteilen werden.« Zuletzt sagte er, »Lucy, Evas Tochter«, und Lucy trat vor. Ihr gab er ein Fläschchen, das aussah wie aus Glas, und einen kleinen Dolch. »In dieser Flasche«, sagte er, »befindet sich ein Elixier aus dem Saft einer der Feuerblumen, die auf den Bergen der Sonne wachsen. Ein paar Tropfen davon werden jede Wunde heilen, die du oder deine Freunde erleiden, und der Dolch soll zu deiner Verteidigung in großer Not dienen, denn auch du sollst nicht in die Schlacht ziehen.« »Warum nicht, Sir?« fragte Lucy. »Aber ich glaube, ich wäre tapfer genug.« »Darum geht es nicht«, sagte er, »aber Schlachten, in denen Frauen kämpfen, sind etwas Scheußliches.« Und nun, plötzlich sah er gar nicht mehr so ernst aus. »Habe ich hier etwas, das euch allen jetzt gerade recht kommen wird?« Und damit brachte er ein großes Tablett zum Vorschein, auf dem 5 Tassen mit Untertassen, eine Schale Würfelzucker, ein Krug Sahne und eine gewaltige, brodelnde und dampfende Teekanne stand. Dann rief er, »Frohe Weihnachten, lang lebe der wahre König!« und ließ seine Peitsche schnallen. und bevor irgendeiner merkte, dass sie losfuhren, waren er und die Rentiere außer Sicht. Peter hatte gerade sein Schwert aus der Scheide gezogen und zeigte es Herrn Bieber, als Frau Bieber sagte, »Na los, worauf wartet ihr? Steht nicht herum, bis der Tee kalt wird. Typisch Männer, kommt und helft mir, das Tablett hinunterzutragen, damit wir frühstücken können. Ein Segen, dass ich daran gedacht habe, das Brotmesser mitzubringen.« Und so stiegen sie wieder die Böschung hinunter und krochen in die Höhle. Herr Bieber schnitt etwas vom Brot und dem Schinken ab, um Sandwiches zu machen, während Frau Bieber den Tee ausschenkte. Doch lange bevor sie genug davon hatten, es sich wohl sein zu lassen, sagte Herr Bieber, es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Schon lange hatten sie ihre Mäntel zurückgelassen. Inzwischen hatten sie sogar schon aufgehört, sich gegenseitig zuzurufen. Schau mal, da ist ein Eisvogel oder sieh mal die Glockenblumen. Sie gingen nur noch schweigend weiter und saugten alles in sich auf. Sie waren ebenso überrascht gewesen wie Edmund, als sie sahen, wie der Winter sich zurückzog und der ganze Wald innerhalb weniger Stunden vom Januar in den Mai überging. Im Gegensatz zu der Hexe hatten sie nicht einmal sicher gewusst, dass genau dies geschehen musste, wenn Aslan nach Narnia kam. Immerhin wussten sie aber alle, es war ihr Zauber, der den endlosen Winter hervorgebracht hatte. Und so war ihnen, als dieser magische Frühling ausbrach, auch klar, dass die Pläne der Hexe gründlich ins Wanken geraten sein mussten. Und nachdem sie es eine Weile lang getaut hatte, begriffen sie, dass die Hexe mit ihrem Schlitten nichts mehr anfangen konnte. Danach beeilten sie sich nicht mehr so sehr, sondern gestatteten sich mehr und längere Pausen. Den Lauf des großen Flusses hatten sie schon vor einiger Zeit verlassen. Man musste nämlich ein wenig nach rechts abbiegen, um den Ort zu erreichen, wo der steinerne Tisch stand. Selbst wenn das nicht ihre Richtung gewesen wäre, hätten sie nach dem Einsetzen des Tauwetters nicht mehr in dem Flusstal bleiben können. Inzwischen sank die Sonne herab, das Licht färbte sich rötlich, die Schatten wurden länger und die Blüten begannen daran zu denken, sich zu schließen. »Jetzt ist es nicht mehr weit«, sagte Herr Bieber. Er führte sie an eine Stelle, wo nur hohe Bäume in großem Abstand wuchsen. Der Aufstieg am Ende dieses langen Tages brachte sie alle ins Keuchen und Schnaufen. Lucy fragte sich schon, ob sie es wirklich bis zur Kuppe schaffen würde, ohne noch einmal eine längere Pause einzulegen, als sie plötzlich auf der Kuppe waren. Und das sahen sie dort. Sie befanden sich auf einer grünen, freien Ebene, von der aus man den Wald hinabblicken konnte, der sich in alle Richtungen erstreckte, so weit das Auge reichte. Nur geradeaus, weit im Osten, schimmerte und bewegte sich etwas. »Seht nur«, flüsterte Peter Susanzu, »das Meer!« Mitten auf dieser Hügelkuppe stand der steinerne Tisch. Es war eine mächtige, grobe Platte aus grauem Stein, die auf vier aufrecht stehenden Steinen ruhte. Dem Anschein nach war sie sehr alt, und sie war ganz und gar bedeckt von seltsamen, eingeritzten Linien und Figuren, die Buchstaben einer unbekannten Sprache sein möchten. Ein eigentümliches Gefühl beschlich einen, wenn man sie betrachtete. Das nächste, was sie sahen, war ein Pavillon, der am Rande der Ebene errichtet worden war. Es war ein prächtiger Pavillon, besonders jetzt, wo das Licht der untergehenden Sonne darauf fiel, mit Wänden aus gelber Seide und purpurrotenen Schnüren und Selstöngen aus Elfenbein, und hoch darüber hing an einem Mast ein Banner mit einem roten, sich aufbäumenden Löwen und flatterte in dem Wind, der ihnen vom fernen Meer entgegenwehte. Während sie all dies betrachteten, hörten sie von rechts Musik erklingen, und als sie dann sich danach umdrehten, sahen sie ihn, den zu sehen gekommen sie waren. Aslan stand inmitten einer Schar von Geschöpfen, die sich in Form eines Halbmondes um ihn gruppiert hatten. Da waren Baumfrauen und Quellfrauen, die Saiteninstrumente in den Händen hielten. Von ihnen war die Musik gekommen. Vier große Zenturen standen dort. Der Teil von ihnen, der wie ein Pferd aussah, erinnerte an mächtige englische Ackerpferde und der menschliche Teil an ernste, aber schöne Riesen. Ein Einhorn war auch da, ein Stier mit dem Kopf eines Menschen, ein Pelikan, ein Adler und ein großer Hund. Und gleich neben Aslan standen zwei Leoparden. Einer von ihnen hielt Aslans Krone, der andere seine Fahne. Doch was Aslan selbst anging, so wussten der Bibo und die Kinder nicht, was sie tun oder sagen sollten, als sie ihn erblickten. Leute, die nie in Narnia gewesen sind, denken manchmal, ein Wesen könne nicht gut und schrecklich zugleich sein. Falls die drei Kinder das je geglaubt hatten, waren sie jetzt davon geheilt. Denn als sie versuchten, in Aslans Gesicht zu schauen, erhaschten sie nur einen Blick auf die goldene Mähne und die großen, königlichen, ernsten, überwältigenden Augen. Dann merkten sie, dass sie ihn nicht anschauen konnten und fingen an zu zittern.